Die Kategorie lautet die bahnbrechendste Serie bei Netflix, die ihr unbedingt gucken müsst. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Streamgestöber, dem neuen Moviepilot-Podcast, mit dem ihr euch in Serien- und Filmgestöber stürzen könnt, mit uns gemeinsam. Wir reden jeden Mittwoch über die gehypten und die geheimen Serien und Filme aller Streamingdienste dieses Landes. Ich bin Andrea aus der Moviepilot-Redaktion und ich habe zwei ganz wundervolle Moviepilot-Kollegen heute bei mir. Hallo Max, woher hast du dieses wundervolle T-Shirt und was ist da drauf?
Hallo, mein T-Shirt könnt ihr leider gerade nicht hören, aber stellt euch einfach vor, es ist ein rotes Wappen des Haus Targaryen drauf.
Okay, wir haben hier einmal die Fraktion Game of Thrones zu meiner Linken und zu meiner Rechten sitzt Matthias. Hallo, was hast du denn da Wunderschönes auf deinem Hoodie?
Hi, ich habe hier was weniger Blutigeres als Max. Ich habe mich in Harry Potter Cursed Child gewagt und habe da ein bisschen meine Kindheit aufleben lassen im Theater, dieses Harry Potter Sequel.
Und in dem Theater gab es einen Merch-Stand, wo du das gekauft hast?
Natürlich.
Wären ja auch
in erster Linie war es in dem Theater sehr kalt und ich habe für die zweite Hälfte was zum Anziehen gebraucht.
Okay.
Und es ist eine lange zweite Hälfte.
Mhm, aber eine sehr gute zweite Hälfte.
Okay, wir werden heute aber leider nicht über Game of Thrones und über Harry Potter reden. Ich trage übrigens ein Totoro-T-Shirt für alle Studio Ghibli und Anime-Fans da draußen. Wir werden heute über ein ganz wundervolles Thema reden, nämlich queere Serien. Also wenn es nach mir gehen würde, würden wir jetzt 20 Stunden über alle queeren Serien reden, die es gibt. Wir haben uns aber auf eine Serie, beziehungsweise auf zwei spezialisiert, die wir ganz toll finden. Und zwar geht's um Pose und um Queer Eye bei Netflix. Lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr noch nie was davon gehört habt. Das sind wundervolle Serien, die wir euch nicht spoilern werden. Wir werden euch aber einstimmen darauf und dann könnt ihr gar nicht mehr anders, als das zu gucken. Wir stürzen uns jetzt volle Kanne ins Streamgestöber und ich frag erstmal Matthias, was hast du zuletzt geguckt?
Ich habe zuletzt geguckt die Watchmen-Serie von Damon Lindelof. Hm. Das ist jetzt eine Adaption von den Comics, die Alan Moore damals geschrieben hat. Beziehungsweise Adaption stimmt nicht ganz, weil er verfilmt jetzt nicht in Serienform einfach die Geschichte nochmal, sondern es ist eher eine Fortsetzung, aber auch nicht in dem klassischen Sinne, dass alles direkt weitergeführt wird, sondern auch eher frei interpretiert wird, variiert wird. Es geht hauptsächlich darum, so die Themen und Motive, die schon den Comic interessant gemacht haben und nicht nur als Superheldengeschichte interessant, sondern eben auch als Spiegel der Zeit, wo das damals entstanden ist. Und das vermischt jetzt Damon Lindelof, das ist hier der Serienmacher von Lost und von The Leftovers hier. Also ein wirklich sehr, sehr interessanter, kreativer Mensch und deswegen bin ich, also hier, die erste Folge ist ja jetzt erst gestartet, ich bin noch gar nicht tief in der Serie drinne, aber allein, was er in dieser einen Stunde schon an neuen Ideen da mit reinbringt, das hat mich schon sehr gefesselt und für alle, die jetzt gleich fragen, mit der Zack Snyder Kinoadaption von Watchmen hat das erstmal gar nicht so viel zu tun, was dann auch daran liegt, dass Zack Snyder ja ein völlig anderes Ende gewählt hat, als es bei Alan Moore im Comic der Fall ist und das Ende aus dem Comic ist dann definitiv das Wichtigere, um jetzt so den Einstieg in die Watchmen-Serie zu kriegen. Das heißt, wenn ihr das schauen wollt, kann ich euch nur empfehlen, vorher nochmal vielleicht den Comic zur Hand zu nehmen und ein paar Details nachzulesen oder vielleicht zum ersten Mal zu lesen überhaupt.
Das heißt, du hast den Comic gelesen?
Natürlich.
Natürlich.
Und nochmal für die Zuschauer vielleicht, wo kann man die denn streamen? Die
genau, streamen könnt ihr, also ursprünglich eine HBO-Produktion, aber dass das ja nicht bei uns hier in Deutschland gibt, müsst ihr da zu Sky Ticket gehen. Die haben das jetzt seit kürzlich im Programm.
Immer montags.
Genau, immer montags. Also immer eine Folge gibt es jetzt. Wir sind da leicht im Verzug, so in den USA sind schon drei Folgen jetzt raus, wo wir hier reden und wir haben jetzt die erste, aber ich finde, das ist noch ein okayes Zeitfenster, um nicht sofort von den ganzen US-Spoilern bombardiert zu werden, sondern man hat schon noch eine faire Chance einzusteigen und das selbst für sich zu entdecken.
Ich mache gleich weiter mit Sky Ticket, weil immer, wenn ihr dann Montagabend ab jetzt Watchmen guckt, könnt ihr danach oder davor The Walking Dead gucken. Ebenfalls bei Sky Ticket, ebenfalls jeden Montagabend bei uns in Deutschland die neue Folge. Und das ist ja auch eine Serie, die ist bei unserer Community sehr beliebt. Da gibt es eine 8,1 bei fast 15.000 Bewertungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht im Laufe der Jahre manche einfach aufgehört haben, die Serie zu gucken und sie dann aber nicht schlechter bewertet haben im Nachhinein. Ich bin wahnsinnig großer Fan davon und ich gucke jeden Montag die neue Folge und ich kann euch The Walking Dead nur empfehlen. Ab Staffel 9 ist es wieder eine meiner absoluten Lieblingsserien. Max, was hast du denn gestreamt?
Ja, neben Walking Dead natürlich. Ich habe den neuen Streamingdienst Apple TV Plus ausprobiert. Mhm. Bin daran schon direkt verzweifelt, weil ich nicht hinbekommen habe, das auf meinem Fernseher zu gucken, weil ich weder einen neuesten Fire TV Stick noch einen Apple TV habe und wollte meinen Laptop anschließen. Das funktioniert nicht wegen Schutzmechanismen. Aber ich habe es dann auf dem Handy geguckt und zwar die neue Serie Dickinson.
Wie groß ist dein Handybildschirm?
Ach, leid.
Groß genug.
Groß genug für Dickinson. Die gab es tatsächlich auch zum Start als einzige von den Serien komplett schon, also 10 Folgen. Ich habe 6 bisher gesehen.
Okay.
Und ist sehr weird, die Serie. Mhm. Passend zu unserem Thema, auch eine queere Serie. Es geht um die berühmte Dichterin Emily Dickinson aus dem 19. Jahrhundert, die natürlich auch eine lesbische Beziehung hatte zu der Verlobten ihres Bruders. Aber man denkt jetzt, das ist so eine Historienserie, so ein Kostümdrama. Aber nein, es ist eine Comedy-Serie und ist sehr flippig. Also die Menschen sprechen moderne Sprache, es läuft Hip-Hop-Musik die ganze Zeit. Also es ist alles sehr fetzig, flippig, aber natürlich mit den Kostümen und den Themen der Zeit. Also es ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel, alles sehr witzig.
Wer spielt Emily Dickinson?
Hayley Steinfeld.
Woher kennt man die oder woher magst du sie am meisten?
Na, aus Bumblebee. Aus Bumblebee.
Also du sagst jetzt Pitch Perfect zum Beispiel.
Pitch Perfect oder Bumblebee.
Okay, ich unterbreche Max hier, weil er hat definitiv für diesen Podcast schon oft genug Bumblebee gesagt. Nicht mehr.
Nicht so oft, wie du letztes Mal Snackable gesagt hast.
Okay, jetzt ist es raus.
Upsi.
Apropos, danke für die Überleitung, Max. Apropos letzte Folge. Wir haben in unserer letzten Folge ganz viel über Horrorfilme geredet. Und weil Streamgestöber ein Podcast ist, bei dem ihr auch mitmachen könnt, haben wir eine Sprachnachricht bekommen über eine Horrorserie, die ich euch jetzt mal vorspielen möchte.
Hallöchen zusammen. Habt ihr schon mal die Netflix-Serie Scream gesehen? Und falls ja, was haltet ihr davon? Gerade auch in Bezug auf die alten Filme von Wes Craven, weil ich fand die überraschend super. Ganz liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße zurück. Noch einmal zur Info für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt uns bei WhatsApp und bei Telegram Sprachnachrichten schicken über alle Streaming-Dienste und Streaming-Themen und Filme und Serien, die euer Herz begehren. Ich gebe die Frage nach der Scream-Serie jetzt weiter, weil ich habe sie nicht geguckt. Ich kann aber sagen, ich liebe alle 4 Scream-Filme aus ganzem Herzen. Matthias, hast du die Serie gesehen?
Ja, als großer Fan von Scream 4, was damals mein erster Scream-Film war und ich befürchte auch mein Liebster, ich kann das gar nicht richtig erklären und genauso weird geht's bei der Serie weiter. Ich habe 2 Staffeln davon gesehen, kann nicht rechtfertigen, dass sie wirklich gut ist, aber ich habe das super genossen. Das war, als Riverdale gerade nicht auf Netflix war, habe ich halt Scream geschaut und eine Folge wurde dann von Ty West inszeniert, ein super interessanter, junger, vielleicht auch gar nicht mehr so junger Horrorfilmemacher, der hier House of the Devil und The Sacrament und so,
The Innkeepers,
genau. Leider muss ich jetzt auch sagen, ist die Episode nicht der Hammer gewesen, die er inszeniert hat, aber ich hatte mit den ersten 2 Scream-Staffeln sehr viel Spaß. Max, wie ist das denn? Ich glaube, die 3. ist nicht mehr so der
Burner. Ich muss jetzt erstmal aufpassen, dass ich nicht in Zukunft Scream-Gestöber sage.
Ja, willkommen bei Scream-Gestöber, eurem Horror-Podcast.
Also auch erstmal die Filme, da geht nichts drüber. Also die Filme sind wirklich großartig, ist so Meta-Horror pur. Und die Serie fand ich super, ist das bessere Pretty Little Liars, glaube ich. Aber es gibt auch eine 3. Staffel, die leider so ein Reboot gemacht hat. Also die Story der ersten 2 Staffeln wurde leider nie wirklich komplett zu Ende gebracht und wurde dann rebootet, die Serie, auch bei einem anderen Sender. Und da heißt die Serie Scream Resurrection. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn ein Horrorfilm Scream Resurrection heißt.
Muss ich an Resident Evil denken.
Genau.
Wobei ich auch, ehrlich gesagt, durcheinander komme mit den Titeln der Spiele und den Titeln der Filme und ja, generell. Aber fandest du sie denn gut oder wie würdest du sie denn bewerten auf einer Skala von 1 bis 10?
Also die ersten 2 Staffeln wären bei mir so eine 7.
Mhm.
Und die dritte Staffel, die es in Deutschland noch nicht bei Netflix gibt, ich denke, sie ist einfach zu schlecht, dass Netflix sie zeigen will. Oh. Die habe ich, glaube ich, mit einer 4 bewertet, aber auch nur, weil die originale Scream-Maske in der dritten Staffel eine Rolle spielt. Und in den ersten zwei Staffeln konnten sie sie rechtemäßig nicht benutzen. Deswegen gab es eine andere Maske, nicht diese ikonische Ghostface-Maske.
Ghostface, genau.
Und die gab es dann in der dritten Staffel. Es gab auch den original Ghostface-Sprecher aus den Filmen, aber das hat die Serie leider nicht gerettet.
Okay, also unsere Meinung, beziehungsweise die Meinung von Matthias und Max, eher mehr so, meh, also kann man schon gucken auf jeden Fall, aber nach der zweiten Staffel ist dann auch Schluss.
Also wenn euch das gefällt, kann ich sonst empfehlen, lieber Scream Queens, ist noch ein bisschen flippiger, poppiger, aber auch so ein Meta, sehr viel Meta-Humor, so Jamie Lee Curtis, also alles, was man haben will. Und ist natürlich eine Ryan Murphy-Serie, wo wir auch zu unserem nächsten Thema kommen, Andrea.
Max, das war die beste Überleitung, die ich mir hätte wünschen können.
Überhaupt nicht erzwungen.
Stimmt, gar nicht in den Notizen. Genau, Ryan Murphy ist das Stichwort, weil Max ist vermutlich einer der weltgrößten, es gibt sicher sehr viele, aber er ist einer der weltgrößten Ryan Murphy-Fans, weil Ryan Murphy ist schon, wie bezeichnen wir ihn, Serienguru, Mastermind.
Ja, also er hat eine eigene Netflix-Kategorie, oder? Wie war das?
Ja, er hat eine eigene Netflix-Kategorie, Ryan Murphy-Serie.
Ist er der einzige Showrunner, der eine eigene Netflix-Kategorie hat? Wisst ihr das?
Da habe ich leider überfragt.
Müssen wir auf jeden Fall, oder ihr guckt mal nach. Ryan Murphy, wir reden nämlich heute über Pose. Wir lieben Pose. Ich liebe Pose und ich bin mir sicher, wenn ihr Pose gesehen habt, dann liebt ihr Pose auch. Pose ist eine bahnbrechende Serie. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ich möchte euch jetzt noch als allererstes mit auf den Weg geben, wir werden die Serie nicht spoilern. Also es gibt eine Spoilerwarnung. Light. Wir werden keine großen Plot-Twists oder Plot-Points spoilern. Wir werden natürlich über die erste Staffel reden und ein bisschen über den Verlauf der ersten Staffel, aber wir werden euch nichts spoilern, was euch daran hindern sollte, also was euch daran hindern sollte, das zu gucken und was euer Seherlebnis in irgendeiner Form mindern sollte. Auf jeden Fall sei gesagt, die Community-Daten bei Moviepilot zu der Serie sprechen für sich. Es haben nur 100 Leute die Serie bewertet. Das sind eindeutig zu wenig. Und diese haben das aber mit einer 8,2 bewertet. Wie habt ihr die Serie bewertet?
Ich habe sie, glaube ich, mit einer 9 bewertet.
Mhm. Matthias, hast du sie schon bewertet?
Ja, ja, ich habe, Max hat mich regelrecht dazu gedrängt.
Wir brauchten 100 Bewertungen.
Zu bewerten. Ja, genau, und dann war ich auch so, oh, das kam ganz plötzlich und dann wusste ich nicht, was ich geben soll und habe irgendwie der Staffel 1 habe ich dann 7,5 Punkte gegeben, der Serie an sich irgendwie eine 8, weil mir danach war und vielleicht ändert sich das morgen wieder, wer weiß. Die zweite Staffel habe ich noch gar nicht bewertet.
Genau, die erste Staffel ist schon seit einer Weile bei Netflix und die zweite Staffel ist seit Halloween?
Seit dem 30.10.
Seit dem 30.10. bei Netflix. Also ihr könnt insgesamt quasi bereits 18 Episoden von dieser Serie bingen. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass diese Episoden auch durchaus bis zu einer Stunde dauern.
Oh, 70 teilweise Minuten, sogar ein bisschen drüber. Oder 80 fast schon.
80, weiß
also ich weiß noch, als ich hier jetzt extra für den Podcast angefangen habe, dass nochmal, also beziehungsweise ich hatte ja schon mal versucht einzusteigen, war dann krank und wenn das, wie das so ist, wenn man krank ist und man dann eine Serie schaut, dann genießt man das nicht wirklich und, ja. Und durch den ganzen Serienschwall, den wir hier haben, habe ich nie wieder den Weg gefunden und jetzt durch den Podcast endlich wieder einen Anlass gehabt, mir Zeit zu nehmen für Pose und dachte, oh, ich habe Zeit, schaffe ich 3 Episoden heute Abend und gleich die erste, zack, 79 Minuten oder so.
Und einmal Fernseher wieder ausgemacht.
Nee, Quatsch, ich habe es dann geschaut, aber es ist halt, für mich wirkt das dann oft sehr erschlagend, wenn man sich so auf snackable Episoden einstellt. Und ja, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also hier zum Beispiel Martin Scorsese hat ja auch diese eine HBO-Serie dann sehr lang Pilot mal gedreht. Weinel war das, glaube ich, der war fast 2 Stunden lang, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht auch nur 90 Minuten, aber das war einfach so, wo du eine Serie im historischen Setting hast und die gibt dir dann schon so eine riesengroße, breite, epische Episode, wo du richtig den Einstieg in die Dekade, in der das spielt hast und da bekommst du ein Gefühl für die Größe, die da hinter der Geschichte steckt, was ja gerade bei Pose schön ist, weil das ja eine Geschichte ist, die jetzt nicht unbedingt die populärste Geschichte ist, die in Film und Fernsehen in den letzten paar Jahren erzählt wurde.
Genau, vielleicht gehen wir erstmal kurz darauf ein, was Pose eigentlich genau ist für alle, die noch gar nichts davon gehört haben. Aber bevor wir das machen, Max, du möchtest doch sicher noch kurz über Ryan Murphy reden, oder?
Genau, wenn ihr euch überhaupt eben erst gefragt habt, wer ist denn überhaupt Ryan Murphy? Das habe ich schon mal gehört. Das ist ein sehr bekannter Regisseur, Drehbuchautor, TV-Produzent in den USA, der seit Jahren mit 20th Century Fox zusammenarbeitet. Und so seine Karriere hat begonnen mit der Serie Nip Tuck, die wahrscheinlich viele kennen, so über Schönheitschirurgie.
Wer hat denn nochmal die Hauptrolle gespielt? Das war ein schöner Mann.
Und der schöne Mann.
Ich werde das, Max, erzähl du, weiter. Ich werde nebenbei in den hintersten Ecken meines Hirnes kramen, natürlich das Internet heißt.
Seine erfolgreichste Serie ist wahrscheinlich Glee, die sehr viele kennen. Das ist eine Musical-Jugendserie, wo auch sehr viele queere Themen behandelt wurden. Und dann hat er Scream Queens gemacht, American Horror Story. Er hat die Anthologieserie wieder salonfähig gemacht. Und 911. Und zuletzt hatte er eine Netflix-Serie tatsächlich gemacht, The Politician. Er wurde von Netflix abgekauft für $300 Millionen. Ich glaube, das ist der größte Megadeal, den Netflix mit einem TV-Produzenten gemacht hat.
So viel haben nicht mal die Game of Thrones Show reinbekommen, oder?
Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube, die sind bei 250. Oh je.
Oh je.
Und natürlich hat er auch Pose gemacht, um wieder die Brücke zu schlagen zu der besten Serie.
Ich muss einmal noch kurz einhaken. Der Hauptdarsteller von Nip Tuck, das war Julian McMahon, den wir alle aus Charmed kennen als Cole. Ganz wichtig.
Und aus Fantastic Four als Dr. Doom.
Tatsache.
Ja, der mit Jessica Alba.
Der mit
gut, dass du das nochmal hier sagst.
Die alten Filme. Nicht Fan for Stick, sondern mit, Fantastic Four.
Nicht der mit Kate Mara.
Oh mein Gott.
Die auch bei Pose mitspielt. Ja.
Nachdem sie bei House of Cards vor die Schienen geworfen wurde, vor die Bahn geworfen wurde.
Achtung, Spoiler.
Hat er Spoiler, Incoming Train kommt und perfekt. Okay. Das geht schon gut
Pose. Pose.
Warte, ich habe eine Frage noch an Max. Ist denn Pose jetzt die Höhe von Ryan Murphys Serien oder gibt es da eine, die du noch mehr vergötterst?
Das ist
schwierig, weil ich liebe sie alle. Also es ist so eine Stärke, dass er halt so sehr viele interessante Charaktere, mit denen man sich identifiziert. Und das sind halt sehr viele Lieblingscharaktere dabei. Sehr viele comichafte Charaktere und die mag ich meistens am liebsten.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich glaube, ich würde aber sagen, dass Pose bei mir durchaus auf Platz 1 ist von allen Ryan Murphy Serien. Ich glaube, ich habe ungefähr 4 geguckt von seinen Serien und es werden immer mehr. Er hat jetzt diesen Netflix-Deal und da kommt noch einiges. Aber wir reden jetzt tatsächlich endgültig über Pose und um was es da eigentlich geht. Pose spielt im New York City 1987 und vielleicht mag Max uns einmal ganz kurz in diese Welt der Ballroom-Culture einführen.
Also die Serie geht halt so um die LGBT-Community, aber halt um so eine Subkultur, die bisher noch nicht in queeren Cinema irgendwie abgedeckt wurde. Es geht um diese Ballroom-Culture. Eine Subkultur, die auf den Straßen von Harlem irgendwie mit entstanden ist, wo sich halt sehr viele schwarze Latinos getroffen haben, um irgendwie sich selbst zu feiern, das Leben zu feiern und so ein bisschen Abstand zu bekommen von der harschen Realität, wo sie ausgegrenzt wurden. Sie haben meistens in Armut gelebt, waren Obdachlose oder auch sehr viele Transsexuelle. Und darum geht es halt hauptsächlich auch im Pose.
Genau, Pose ist unter anderem deswegen so bahnbrechend, weil es den absolut größten Cast und die größte Crew an Transpersonen hat, eben vor und hinter der Kamera. Das war Ryan Murphy auch ganz besonders wichtig.
Sorry, Transparent.
Sorry, Transparent, du hast leider nicht alles richtig gemacht. Genau, vielleicht steigen wir auch, bevor wir mit in die Tiefe von Pose gehen, was ja eben noch nicht so viele Leute gesehen haben. Vielleicht machen wir so einen kleinen Soft-Einstieg, wie es überhaupt dazu kam, dass so eine bahnbrechende Serie tatsächlich entstehen kann. Weil das Pose überhaupt gemacht wird, ist ja schon eine kleine eigentlich eine große Revolution an sich, dass es da diesen queeren Showrunner gibt, der diese queere, bahnbrechende Serie auf die Beine stellen kann, die dann über Netflix in Deutschland auch zum in den Mainstream übergehen kann, wenn sich genug Leute finden, die das gucken. Matthias, willst du uns vielleicht ganz kurz noch was über Peak TV erzählen und wie sich das angebahnt hat, dass es diese Nischenserien überhaupt gibt?
Also Peak TV ist ja ein Begriff, den verwenden viele. Man weiß nie wirklich, was gemeint ist, aber ich glaube, so das, worauf sich alle einigen können, ist, dass wir in den letzten 10 Jahren einfach eine Menge an Serien erleben, wie es davor noch nicht war, wo wir noch ich sag jetzt mal, klassisches, traditionelles, lineares Fernsehen hatten, durch das Aufkommen von Streaming-Anbietern, ist mehr möglich. Auch Dinge, die halt im klassischen amerikanischen Network-Fernsehen jetzt nicht so, also so gerade da sind ja queere Themen, werden dann oft noch mit Samthandschuhen angefasst. Oder wir kriegen es ja jetzt selbst mit, wenn ein neuer Disney-Film kommt und es dann heißt, wir haben hier die erste offen schwule Figur und das wird gefeiert, wie als wäre das was Großes. Und dann schaust du den Film an und denkst dann, ja, das war es jetzt, die 3 Minuten, wo ihr es nicht mal direkt sagt. Und ich glaube, Peak TV ermöglicht es einfach, unfassbar viele Serien für eine ganz große Masse oder beziehungsweise nicht die breite Masse an sich zu machen, sondern eher viele Nischen in dieser großen Masse abzudecken. Und ein Streaming-Anbieter wie Netflix, der halt nicht klassisch nach Quoten geht, oder dann auch Amazon und so, die haben dann die Möglichkeit, einfach gezielt Zielgruppen quasi für sich zu gewinnen. Und dann hier, wir haben schon Transparent kurz erwähnt, die dann bei Amazon hier zu einem der ersten großen, richtig starken Originals geworden ist. Und da ist ja sehr schön, Amazon hat früher quasi, auch wie es früher beim Fernsehen üblich ist, oder auch heute auch noch üblich ist, eine Pilotfolge von ein paar verschiedenen Serien inszeniert, produziert, online gestellt, und die Zuschauer haben abgestimmt. Und Transparent ist dann eine geworden, wo sich eine ja, keine Ahnung, Zielgruppe drumherum gebildet hat, wo Leute gesagt haben, von diesen Geschichten wollen wir mehr sehen. Und wenn wir dann jetzt so bei den Streaming-Anbietern und, keine Ahnung, Kabelsendern und so weiter schauen, was da so entstanden ist, dann hatten wir bei HBO zum Beispiel Looking, bei Netflix kam dann noch von den Wachowskis-Geschwistern Sense8, was ja eher so erstmal wirkt wie eine Science-Fiction-Serie, die auf der Welle von Matrix mitreitet, und irgendwie gucken wir es dann und das ist ein großes Fest der Liebe und alle Menschen sitzen in der Badewanne, umarmen sich und haben Sex. Das ist so irgendwie irgendwas. Ich könnte mir nie vorstellen, dass das auf ABC irgendwann mal ausgestrahlt wird, aber Netflix ist dann vielleicht auch einfach ein schönes Gefäß, um sowas entstehen zu lassen, und das fängt dann im Kleinen an, aber wird dann dadurch größer. Du hast das gerade schon gesagt, so Netflix deckt eine Nische ab und gibt ihm auch die Möglichkeit, dass das quasi Mainstream dann eben wird, und ich glaube, Post kann man da so am Ende von einer langen Entwicklung an kleinen Bausteinen, es hat sich halt immer weiterentwickelt. So, wir hatten zum Beispiel auch im Vorgespräch schon Orange is the New Black erwähnt, hier nach House of Cards das zweite große Netflix-Original und ja bis heute eine der populärsten und die langlebigste Netflix-Serie, wenn ich richtig bin, 7 Staffeln.
Bis dato, langlebigste, 7 Jahre lang.
Also verrückt, also Originalserie reden wir jetzt hier, und da war ja auch Laverne Cox zum Beispiel ab der ersten Staffel eine Trans-Schauspielerin, die sehr aktiv in die Handlung in den ersten Staffeln eingebunden wurde. Später ist sie dann zwar ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber das liegt ja eher generell am Konzept von Orange is the New Black, wo staffelweisen immer mal diverse Figuren mehr im Vordergrund stehen und dann auch wieder zurückgleiten und irgendwie ein neuer Handlungsstrang wichtiger wird. Aber also so alles ein kleines Hinarbeiten auf den glorreichen Moment, den Poster jetzt irgendwie darstellt, was eigentlich ganz schön ist. Ich habe auch vom Movieplug, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, der da eher noch zu dem frustrierenden Fazit kam. Peak TV ist, wenn wir super viele, vielfältige Serien haben, aber irgendwie schaut es keiner mehr, weil man nicht informiert ist, was gibt es überhaupt an Bandbreite da und wie kriege ich das alles, und es geht einfach viel unter in der Masse, aber keine Ahnung, letzten Endes ist Post ja auch ein Beweis des Gegenteils, dass das irgendwas im Kleinen anfangen kann und jetzt schon riesengroß ist, in die zweite Staffel gestartet ist, und ich glaube, bei FX sind die Leute sehr zufrieden, die dem grünes Licht gegeben haben.
Das war auch meine Befürchtung am Anfang, dass in Deutschland die Serie irgendwo versendet wird oder überhaupt nicht kommt, weil so FX-Serien, so diese kleinen, zum Beispiel auch eine Ryan Murphy-Serie, Feud, die ist, glaube ich, bisher noch gar nicht erschienen, ich oder bei TV Now irgendwie ist sie, glaube ich, erschienen.
Nee, das ist super traurig. Ist
unglaublich traurig. Ja. Umso besser natürlich, oder umso mehr hat es mich gefreut, dass Post dann bei Netflix veröffentlicht wurde. Das ist also der populärste Streaming-Anbieter in Deutschland.
Ich habe auch absolut gejubelt. Ich wollte, also als ich gehört habe, dass Post gerade entstanden ist und veröffentlicht wird, habe ich einfach auf den Tag hingefiebert, wenn es endlich in Deutschland zum Bingen da ist, weil ich einfach nur alles auf einmal und ganz viel davon haben wollte, nachdem ich all diese Trailer geguckt habe, diese Kritiken aus den USA darüber gelesen habe. Und wirklich, also ich habe an dem Tag einfach gefeiert, als das zu Netflix kam, dass Netflix, ja, danke. Und ich muss noch mal einmal ganz kurz zu Laverne Cox zurückkommen. Du hast ja schon angesprochen, dass sie eine Trans-Schauspielerin ist, die halt in Orange is the New Black auch eine Trans-Frau spielt. Und um die Brücke zu Post zu schlagen, in Post gibt es auch sehr viele Trans-Schauspielerinnen, die auch Trans-Frauen spielen. aber Ryan Murphy, und das ist eben damit zu erklären, weil es da eben um diese Subkultur geht, aber was ich an Ryan Murphy so mag und an seinen Projekten, die er macht und die jetzt in Zukunft kommen, er ist auch sehr darauf bedacht, dass er Transpersonen als Nicht-Transpersonen castet, quasi einfach, weil es keine Rolle spielt. So.
Ja, ist zum Beispiel auch in der Serie The Politician, gibt es eine Figur, die ist männlich, aber die wird von einem Transmann gespielt. Und das wusste ich auch nicht, bis ich es danach erst recherchiert hatte, durch genau, Zufall gesehen habe. Also das wird auch nicht thematisiert.
Der springende Punkt ist, dass es nicht thematisiert werden sollte, weil wir jetzt Leute wie Ryan Murphy haben, die endlich erkannt haben, dass man... Ja, dass das der richtige Weg ist. Also meiner Meinung nach ist das der richtige Weg. Und wir kommen jetzt wirklich dazu, wie...
Wir drehen jetzt die Zeit zurück.
Die Kategorie lautet Pose. Die visuelle Opulenz von Pose. Hat euch das genauso angefixt wie mich?
Damit wurde die Serie auch am Anfang so beworben, diese glanzvollen Kostüme und Bälle, womit sie sich alle präsentieren. Das war schon so ein Highlight in der ersten Folge auch vor allem.
Genau, weil im Pose geht es eben um diese Ballroom-Culture. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären, was da genau passiert bei der Ballroom-Culture. Das ist quasi eine, wie soll ich sagen, das ist ein...
Ein Wettbewerb?
Ist ein Wettbewerb. In erster Linie ist es ein Community-Treff.
Ja.
Ein Community von Transpersonen, of Color, von LGBT-Personen of Color in erster Linie, die sich ihren eigenen geschützten Raum geschafft haben, weil wir müssen uns vergegenwärtigen, es ist in unserer heutigen Zeit teilweise wirklich schlimm, mit welchen Anfeindungen sich nicht weiße, nicht heterosexuelle Menschen herumschlagen müssen. Und im Jahr 1987 war das natürlich noch um eine ganze Ecke heftiger.
Vor allem die Stigmatisierung durch HIV und AIDS. Gerade in dieser Zeit wurden die halt immer mehr weggedrängt, Aussätzige.
Absolut marginalisiert in den Medien sowieso. Das ist ja eben heutzutage noch ein großes Thema. Aber wir haben eben jetzt so Serien wie Pose, die uns diesen absolut wichtigen Einblick geben in diese Subkultur und sie in den Mainstream holen dadurch. Sagt mir doch mal kurz, wie habt ihr diese Ballroom-Culture wahrgenommen? Also wart ihr so ein bisschen verwundert oder weil habt ihr vorher schon was gehört davon?
Also ich hatte bisher noch gar keine wirklichen Berührungspunkte mit der Ballroom-Culture. Halt, bisher kenne ich nur so Drag-Shows oder sowas wie RuPaul's Drag Race. Woher das Vokabular, was dort benutzt wird, kommt ja ursprünglich auch aus der Ballroom-Culture. Aber genau. Das ist halt schon sehr Subkultur. Die haben eigenes Vokabular, sehr viele Fremdbegriffe. Da wird man erstmal in der Serie so reingeschmissen. Aber das ist ja nur der Hintergrund der Serie. Im Vordergrund ist natürlich eine Familiengeschichte. Es geht um Selbstakzeptanz, Akzeptanz. Aber man kann sehr gut... Ist auch bei Netflix verfügbar, die Doku Paris brennt oder Paris is Burning aus dem Jahr 1990, wo genau diese Subkultur thematisiert wird. Also so eine sehr ikonische Doku, die kann man davor gucken, also weil dann ist man nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen.
Die würdest du als Einstieg empfehlen?
Auf jeden
für
Fall.
Für das Thema?
Ja.
Für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben?
Ja. Und Taschentücher einpacken, weil es endet sehr traurig.
Also Paris brennt, beziehungsweise Paris is Burning?
Die arme Paris.
Die arme Paris, ja, in unserer letzten Podcast-Folge wurde sie enthauptet und jetzt...
Jetzt brennt sie.
Jetzt brennt sie. Genau. Matthias, die Frage ging auch an dich.
Was war die Frage?
Die Frage war...
Was war die Kategorie? Wie lautet die Kategorie, Andrea? Du bist hier nicht konkret genug.
Podcast Realness.
Die Frage war, ja, was war denn die Frage?
Dieses ganze Vokabular, diese ganze Welt, genau. Wurdest du da so ein bisschen unvorbereitet reingeschmissen? Oder?
Hast du dich abgeholt gefühlt zu Beginn der Serie?
Abgeholt von der Energie auf alle Fälle, die sie ausstrahlt. So. Ich habe ja vorhin gesagt, der Pilot ist groß und strahlt was Episches aus. Und ja, ich weiß nicht, er fängt ja auch gleich mit so einer fulminanten Szene an, wo die Kostüme und alles schon präsentiert wird und wo Pray Tell, also hier der das Ganze moderiert, der durch den Wettbewerb führt, der bringt da einfach eine Energie mit, wo du gleich merkst, das sind hier die Werte auch, die interessant sind und so. Aber auch, was Max gesagt hat, hier diese Dokumentation von Jenny Livingston, die übrigens ja auch eine Folge in der zweiten Staffel inszeniert hat und als Produzentin oder Beraterin in Post involviert ist. Das habe ich auch erst danach rausgefunden, als ich dann ein bisschen gelesen habe. Aber diese Dokumentation Paris Burning, Paris brennt, gleichzeitig mitzugucken, fand ich irgendwie ganz angenehm, gerade auch, weil die Serie ist natürlich sehr knallig, es ist eine Ryan-Murphy-Serie, da wirkt alles nochmal extra opulent. Und was ich bei der Dokumentation dann interessant fand, was natürlich auch an der Entstehungszeit liegt und dem Material, mit dem sie gefilmt wurde, da ist dann doch ein bisschen was Raueres, was Roheres dabei. Und da, wo die Serie gerne total auf die Emotionen geht, also das ist ja eine Serie, die überschüttet dich mit Gefühlen. Und dieses Extrem, was sie gewählt haben, das weiß ich eigentlich sehr zu schätzen, weil sie es halt eben so konsequent durchziehen. Aber bei der Dokumentation hatte ich manchmal noch ein bisschen das Gefühl, da ist so eine Echtheit, so die fallen auf einen viel härteren Boden, wenn sie hinfallen. Das ist immer in der Serie, denke ich mir, bei den Figuren geht's dann, ich will jetzt nicht sagen zu leicht oder so, aber wenn du halt was inszenierst, kannst du mit Musik immer schöne Niederlagen inszenieren, wo man gleich den Moment hat, wo wieder Hoffnung da ist, wo es wieder aufwärts geht. Und das ist ja auch total wichtig, dass du das in den Geschichten drin hast. Aber ein Einsatz, der mir dann so bei der Dokumentation gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, war, hier dreht sich jetzt alles um diese Ballroom-Culture, dieser kleine Mikrokosmos da, wo wir sind irgendwie ausgegrenzt von der Gesellschaft und haben uns hier einen Ort erschaffen, an dem alles wirklich Tolles glänzt und wir unser Leben einfach feiern können, unsere Identität, wir selbst sein können, aber uns natürlich auch verkleiden können, versuchen, was anderes nachzumachen. Hier, also auch diesen Realness-Gedanken an sich finde ich ja sehr faszinierend, weil du versuchst, authentisch zu sein, obwohl du dich bis so ganz offensichtlichen Dingen verkleidest, schminkst und eigentlich ja was anderes, also dich verwandelst auch teilweise irgendwie, also so ein sehr interessanter eine Gratwanderung zwischen verschiedenen Dingen und dieser eine Satz, der dann irgendwann wahrscheinlich zum Ende der Dokumentation hinfällt, geht irgendwie so in die Richtung, aber ist das alles diese Ballroom-Culture? Was passiert danach irgendwie? Also so, das ist jetzt ein Moment, in dem wir leben. Und das fand ich dann ganz interessant, weil ich habe die erste Staffel ziemlich schnell am Stück dann geschaut, dann die Dokumentation gesehen. Und das war auch für mich so der Punkt, wo die erste Staffel sehr intensiv Ballroom-Culture auslebt. Aber du ja weißt, das kann ja auch für die Figuren nicht eine ewige Zukunft darstellen. Immer nur in den Wettbewerben, die ja dann doch klein, also ich weiß nicht, ob das richtige Wort.
Das war auch meine Befürchtung, so wie wenn diese Serie jetzt irgendwie 5 Staffeln läuft, das können die ja nicht in die Länge ziehen.
Genau.
Immer diese Ballroom.
Also ich meine, das ist klar, so ein Centerpiece von der Serie, damit lockt sie auch einfach, das zu erleben, dieses rauschhafte Einsteigen, aber also die Figuren werden da ja dann durch nur bedingt glücklich, sondern es geht ja dann auch um die Familie, um die Freunde, um die Mutter-Kind-Beziehung, also jetzt nicht die klassische Mutter-Kind-Beziehung, sondern eben die verschiedenen Häuser, die da aufeinandertreffen, haben ja alle Mütter, die sich um ihre Children, also Mothers und Children.
Genau, wollt ihr vielleicht nochmal kurz erklären, wie das mit diesen Bällen genau funktioniert, weil es gibt Häuser und diese Häuser haben eine Mutter und diese Mutter hat Kinder, die sie aufgenommen hat und für die sie sorgt quasi. Und die treten dann gegeneinander an. Vielleicht wollt ihr das noch mal kurz ausführen.
Genau, diese Hausmütter sind, die nehmen Leute bei sich auf, oft auch Obdachlose. Das sieht man auch in der ersten Folge, wo der Damon, der eine Hauptcharakter, zu Hause rausgeschmissen wird und auf der Straße landet. Und das ist so ein Auffangbecken, so eine zweite Familie, die man sich schafft. Weil im echten Leben haben sie keine Familie mehr, wurden ausgestoßen und die haben sich quasi neue Familien erschaffen.
Genau, und im Herzen der Serie steht also einmal Pray Tell, von dem Matthias vorher schon geredet hat. Das ist der MC bei den Balls quasi.
Die Balls,
bei
die Bälle. Die Bälle.
Der das Ganze moderiert. Moderiert ist eigentlich das falsche Wort, weil was der da leistet an Energie ist unfassbar. Der wird gespielt von Billy Porter, der für die zweite Staffel von Pose jetzt den Emmy gewonnen hat.
Das war für die erste Staffel.
Ach, das war für die erste
noch? Das war die Episode, in der er diese AIDS-Gala macht. Für die Folge wurde er ausgezeichnet.
Mhm. Ja. Gut, ihr habt es gehört, er hat für die erste Staffel von Pose. Also kann
aber
er für
verdient
die zweite
auch für alle.
Genau, und das war auch ein bisschen tragisch, weil Pose war auch nur für Bestes Drama nominiert. Da hat es verloren gegen wen? Gegen Game of Thrones, oder? Wenn ich so dein T-Shirt angucke.
Also Pause ist das bessere Game of Thrones, da gibt es auch Häuser, es wird gekämpft um Macht und Anerkennung und es gibt auch blutige Kämpfe.
Ich wollte gerade sagen, die Intrigen sind genauso verbittert teilweise.
Also wenn Candy auf dem Laufsteg ihren Hammer rausholt, dann ist das schon Game of Thrones-Feeling. Ja. Also.
Aber es sei gesagt, in Pose herrscht viel mehr Wärme.
Ja.
Die Familien.
Also Drachenfeuer ist bei Queenie, das ist hot. Habt ihr nicht das Ende der letzten Game of Thrones Staffel gesehen, wo die Drachen da durch die Stadt fliegen?
Okay, das ist, Achtung, Spoiler für das Ende von Game of Thrones. Nee, lass uns einfach nicht weiterreden.
Ja, alles gut. Drachensprungfeuer, ihr kennt das ja.
Wir reden über Wärme und Hoffnung.
Wärme und Hoffnung, danke. Mir geht auch das Herz auf, wenn ich das höre, wenn ich an Post denke, weil die Serie so soapy sie teilweise auch ist und wie sie mit Intrigen und eben Verbitterung der Charaktere teilweise spielt, die auch immer sehr lustvoll aufbereitet wird, muss man sagen. Es macht immer Spaß, denen dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie sich manchmal auch fertig machen gegenseitig. Letzten Endes geht es immer darum, dass sie sich gegenseitig aufbauen. Ja. Und dass sie sich gegenseitig Hoffnung schenken und dass sie auch einfach in dieser Welt niemanden haben außer einander. Und das erfahren alle Charaktere für sich selber in ihren Storylines. Und im Herzen davon ist eben einmal Pretel, der eine wahnsinnige Energie, also Billy Porter, der eine wahnsinnige Energie in diese Serie mitbringt. Und Blanca Rodriguez, gespielt von MG Rodriguez. Und
Blanca Evangelista.
Blanca Evangelista, vom Haus Evangelista. Benannt nach dem gleichnamigen Model aus den 80er Jahren übrigens. Ihre Situation und ihr Umfeld ist das, was uns quasi abholt am Anfang von der Serie, bevor wir wirklich in diese Ballroom-Culture direkt reingeschmissen werden, wo ich mich auch wirklich erstmal zurechtfinden musste. Aber wie Matthias schon sagte, er hat sich von der Energie abgeholt gefühlt. Man muss gar nicht unbedingt verstehen, um was es geht, weil letztlich geht es ja darum, dass es halt diese Energie von diesem Zusammenhalt und von dem, was da geschaffen wurde, einen einfach abholt. Wie habt ihr euch denn, oder was ist denn eure liebste Figur? Vielleicht wollt ihr noch mal was. Wer hat euch denn am meisten gefesselt in der ersten Staffel? Welche Storyline könnt ihr denn Zuhörerinnen und Zuhörern?
Das ist echt schwierig, weil so wirklich jeder Charakter hat so seine eigenen Marotten und sie sind alle liebenswürdig, manche erst im späteren Verlauf. Also so ab der zweiten Staffel ist mein Lieblingscharakter eindeutig Lil Papi. Also in der ersten Staffel war so, weiß ich nicht, braucht man den Charakter, dieser kleine Drogendealer. Aber so ab der zweiten Staffel wird er echt so zum Herz der Serie. Und
ja, also wir wollen hier natürlich nicht spoilern, aber Leute.
Ohne Spoiler.
Leute, spoilerfrei können wir sagen, Lil Papi, gespielt von Angel Bismarck, Curiel heißt er. Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht.
Vielleicht Französisch. Curiel?
Angel Bismarck Curiel?
Curiel?
Curiel? Okay, es ist ganz bestimmt genau so. Lil Papi, wirklich ein wahnsinnig toller Charakter in Staffel 2, wo man halt auch wieder sieht, wie viel Herz die Drehbuchschreiber in ihre Figuren reinschreiben können und was für wahnsinnig tolle Schauspieler sie auch dafür gewinnen konnten. Also mein Favorite ist auf jeden Fall Blanca, also die Hauptdarstellerin. MG Rodriguez, finde ich, ist in dieser Rolle der, also man muss sagen, die erste Szene von Pose, da sieht man das House of Abundance von Hausmama Elektra, dem Blanca noch angehört. Und sie verlässt dieses Haus und sie gründet ihr eigenes und wird zur Mutter von mehreren Leuten, die sie aufnimmt und gründet dadurch eine Familie, die einfach mit ihrem Zusammenhalt so dermaßen viel Herz in diese Serie reinbringt, dass ich einfach nur zu weinen anfangen könnte, wenn ich überhaupt drüber nachdenke. Vielleicht wollen wir auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass es auch ein paar weiße Schauspieler gibt in der ersten Staffel, die meiner Meinung nach aber gar nicht reinpassen. Also ich finde, das hätte man ohne Probleme einfach rauscutten können.
Das ist vielleicht auch der Sinn von denen gewesen, dass die so abstrakt sind, diese Figuren, so uninteressant. Dadurch hast du halt diesen Mikrokosmos viel stärker rausgehoben durch diese weißen Charaktere. Was haben wir, Evan Peters in der ersten Staffel, der so dieses weiße Trump-Amerika da ein bisschen, auch der arbeitet im Trump Tower und will da aufsteigen,
den amerikanischen. Ihr habt richtig gehört.
Das ist unglaublich schlimm.
Ihr habt richtig gehört, Trump entkommen wir in der ersten Staffel von Pose auch nicht. Also ihm schon, aber seinem Namen nicht.
Wie ein Mahnmal steht dieser Trump Tower da in New York.
Genau, also ich habe das schon sehr als Zaunpfahl wahrgenommen, quasi diese, nochmal um klarzumachen, wie du schon meintest, wie groß eben diese Fallhöhe ist, also wie groß diese, Fallhöhe ist das falsche Wort, aber die einen stehen halt im obersten Stock des Trump Towers und die anderen sind wortwörtlich unter der Erde in einem Keller, wo sie diese Bälle abhalten.
Und sie streben ja danach, so zu sein wie dieses weiße Amerika. Und da lernen wir halt in der ersten Staffel, dass es nicht so perfekt ist, wie sie denken. Also sie haben ja auch Kategorien, wo sie dann wirklich sich als Geschäftsmänner verkleiden und da rumlaufen, weil sie gerne selber reich und berühmt oder bekannt werden wollen. Und
da muss man dazu sagen, sie wollen das wahrscheinlich, aber sie haben das halt auch einfach verdient. Also alles, was ich habe mir kürzlich, das war mega interessant, das kann ich euch auch dann in der Beschreibung des Podcasts und in den Shownotes verlinken. Ich habe mir kürzlich ein Interview mit Billy Porter angehört, mit Scott Feinberg vom Hollywood Reporter. Der hat da so eine Interviewreihe als Podcast. Das verlinke ich euch. Und Billy Porter hat ganz viel davon geredet, dass er früher als schwierig bezeichnet wurde, dass es schwierig ist, mit ihm zu arbeiten, weil er einfach sehr viel gefordert hat. Aber letztlich hat er nichts anderes gefordert als seine weißen Kollegen, seine weißen Hetero-Kollegen. Er hat völlig zu Recht einfach dasselbe gefordert und dementsprechend ist er als schwierig bezeichnet worden, bis er dann halt berühmt wurde. Beziehungsweise sogar als er berühmt war, war das noch Thema. Und das ist in der Serie genau dasselbe. Es ist diese unterdrückten Menschen fordern was, was ihnen zu 100% zusteht. Und meiner Meinung nach steht es ihnen auch 1000-mal mehr zu als die weißen Figuren, die wir in dieser Serie sehen, die einfach so voller Egoismus und voller Abscheulichkeit sind.
Die schlimmste weiße Figur ist, glaube ich, Christopher Meloni in der ersten Staffel. Ein richtiges Ekelpaket ist der Liebhaber von Elektra Abundance. Übrigens meiner Lieblingsfigur. Zum großen Teil. Weil sie Dominique die Meisterin des Reads, also sie kann jeden fertig machen mit ihren Worten. Und in der ersten Staffel ist ihre Storyline, dass sie gerne sich operieren möchte. Sie ist eine Transfrau, aber sie glaubt, dass sie noch nicht eine komplette Frau ist, solange sie nicht operiert ist. Im Gegensatz zu ihren anderen Freundinnen aus der Ballroom Culture, die alle nicht operiert sind, die anderen Figuren. Und sie spart sehr viel Geld darauf, und kriegt dann auch, ist jetzt ein kleiner Spoiler, also sie erfüllt sich diesen Wunsch, sich umoperieren lassen zu lassen.
Geschlechtsanpassung machen zu lassen, genau.
Genau, und wird daraufhin von ihrem Liebhaber komplett verbannt, weil er das sie nicht als Frau akzeptiert, sondern eigentlich so als seine eigene kleine Liebschaft. Und er möchte das zwischen ihren Beinen, wollte er gerne behalten. Und dass er sie nicht als Mensch akzeptiert, sondern einfach nur so als kaputtes Ding jetzt. Das ist so unglaublich traurig, diese Szene. Das hat mir das Herz gebrochen.
Ja, das hat mir auch das Herz gebrochen.
Sie ist sonst in der Serie so eine Grande Dame, die eigentlich immer alle fertig macht, so ein bisschen die Antagonistin teilweise. Aber manchmal lässt sie wirklich hinter diese Fassade blicken, auch in der zweiten Staffel. Und das sind wirklich herzergreifende Momente, wenn sie wirklich so ihr Innerstes zeigt.
Genau, also in der zweiten Staffel werden viele Charaktere um einiges weicher und leichter zugänglich.
Weil die Familie wächst mehr zusammen.
Genau, die Familie wächst mehr zusammen und die Leute, also die Figuren lassen viel öfter ihren Schutzwall einfach fallen und sind ehrlich miteinander und das ist schon wirklich herzerwärmend. Aber weil du gerade von der weißen Figur, weil du gerade von Meloni geredet hast, ich finde eine Sache in der Serie in der ersten Staffel mega spannend und zwar der Charakter von Evan Peters, hat sein Leben satt. Also er fühlt sich gelangweilt. Und da gibt's so ein Zitat von ihm, wo er zu Angel meint, die ist Teil von dem Haus von Evangelista und ist Prostituierte, also sie ist Sexworker und der Charakter von Evan Peters, wie heißt der eigentlich? So egal ist er, ich weiß nicht mal seinen Namen in der Serie.
Ich habe mir auch wirklich hier alle Figurennamen aufgeschrieben, aber hier steht nur Evan Peters.
Das ist Evan Peters.
Ja. Gut, wir nennen den Evan Peters. Sie hat eine Affäre, kann man eigentlich nicht sagen.
Er ist ihr Freier eigentlich, ihr Stammfreier.
Er ist ihr Stammfreier, genau, so sieht es nämlich aus. Und sie verstehen sich eigentlich wahnsinnig gut und nach kommen da auch ein bisschen Gefühle ins Spiel von beiden Seiten. Und er meint irgendwann zu ihr, dass sein Leben unglaublich langweilig ist. Sein Leben ist langweilig, sein Leben ist blöd. Und dann sagt er einen wahnsinnig spannenden Satz, den ich halt in unserer Zeit unglaublich relevant finde. Immer noch leider relevant damals und jetzt auch noch. Er sagt nämlich zu ihr, dass jeder Film und jede TV-Serie und jede Werbung in jedem Magazin ihm zeigt, wie sein Leben aussieht. Und sie ist seine Chance, jetzt mal was anderes zu sehen. Und das finde ich halt einen wahnsinnig starken Satz, weil letztlich trifft das halt genauso auf uns zu. Wir als weiße Menschen sehen uns einfach so viel öfter repräsentiert als alles, was eben nicht diese
Heteronorm entspricht.
Dieser Heteronormativität entspricht. Und tatsächlich beschreibt das ja auch ein bisschen unseren Blick auf die Serie. Wir lassen uns durch diese Serie in diese Subkultur reinziehen und wir nehmen in dem Moment, wo er das sagt, halt seine Stellung ein. Also seine, die Stellung von Evan Peters in der Serie.
Oh Gott, wir sind Evan Peters.
Ja, Matthias, du bist Evan Peters.
Nee, also ich bin lieber Evan Peters als James Van Der Beek in der Staffel.
Übrigens, guter Punkt. James Van Der Beek spielt da nämlich auch mit. Und er ist
der
einfach
spielt
nur
halt so mit.
Er spielt halt so mit. Er könnte auch eigentlich der Sohn von Trump sein.
Ja.
Oh ja.
Vielleicht ist er auch angelehnt. Ich weiß nicht. Er ist einfach nur eine... Ich rede gar nicht weiter an dieser Stelle. Er spielt fantastisch den ekeligsten oder zweitekeligsten Menschen in dieser Serie, den es gibt. Genau, also ich habe mich extrem ertappt gefühlt in diesem einen Moment, wo Evan Peters eben davon redet, wie langweilig es ist, den Fernseher einzuschalten, weil er sich repräsentiert sieht. Und das ist halt auch so eine, ich finde es einfach eine spannende Sicht, weil letztlich geht es uns ja meistens genauso. Und ich freue mich, wenn Ryan Murphy eine neue Serie macht, bei der ich endlich mal nicht Heteronormativität vor meinen Augen in meinem Flimmerkasten.
Streamgestüber,
wir leben in den Flimmerkästen.
Wir sind nicht neu, ich bin 1987 im Kopf gerade.
Auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet.
Haben Sie schon das Fernsehgerät ausprobiert, Frau Böger?
Naja, auf jeden Fall, Pose ist sehr toll. Wir müssen jetzt auch mal.
Sollen wir noch ganz kurz ja, noch zur zweiten Staffel?
Ja, ganz kurz.
Die sollte unbedingt erwähnt werden, dass die zweite Staffel halt vieles besser macht als die erste. Also die zweite Staffel macht einen Zeitsprung ins Jahr 1990. Diese ganze Ballroom-Culture ist plötzlich in den Mainstream, kommt in den Mainstream durch das Voguing. Das Voguing ist halt so ein Tanzstil, Ausdruckstanz, der halt auf diesen Balls und in Harlem irgendwie erfunden wurde und durch Madonnas Musikvideo Vogue halt Weltruhm erlangte. Und natürlich geht auch diese ganze HIV- und AIDS-Krise ist viel mehr im Vordergrund in der zweiten Staffel. Also was sie am besten macht, die zweite Staffel, ist, sie tauscht einmal den ganzen weißen Cast aus. Weg
also
mit denen.
Also Peters Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das finde ich eigentlich total stark, dass er quasi diese gelangweilte Figur, dass sie dann komplett rausrationalisiert oder halt ja, so wirklich dann ja, verschwindet. Ja. Und du hast, also so ganz symbolisch finde ich das halt mega stark zu sagen, wir haben jetzt eine Serie geschaffen, die am Anfang noch recht konventionell mit ihrem Aufbau dasteht. Mhm. Und ich hatte das auch zu dir, Andrea, gesagt, dass ich am Anfang an The Deuce denken musste, hier diese HBO-Serie von David Simon, die gerade kommt und ja auch in so ein Milieu in einer bestimmten Zeit in New York eintaucht. Also sehr viele Ähnlichkeiten, aber irgendwie so dieses große gesellschaftliche, diesen großen gesellschaftlichen Blickwinkel hat. Und den habe ich bei Post dann eben auch durch diese ganzen, wir sind hier mal im Trump Tower und wir kriegen ein bisschen mit, was die politischen Hintergründe gerade und so weiter sind. Und ich meine, das vergisst die zweite Staffel nicht. Aber die zweite Staffel sagt halt, es gibt so viele Gesellschaftsporträts da draußen. Wir wollen was über die Figuren, über die Menschen erzählen. Und das machen wir jetzt mit allen Emotionen. Also so irgendwie so eine ganz starke Geste einfach auch zu sagen. Also Max hat ja vorhin hier schon Ryan Murphy als den, der die Anthologie-Serie wieder so ein bisschen abgestaubt, salonfähig gemacht hat. Oder wenn sie das denn nie war, ich weiß es nicht. Also so der mit American Horror Story halt gerade eine der aktuell blühendsten und erfolgreichsten Anthologie-Serien geschaffen hat. Und dann auch bei Post so jetzt rein strukturell so sich ein paar Freiheiten nimmt und sagt, nicht nur weil wir jetzt irgendwie angefangen haben, eine Serie zu konzipieren und die zu erzählen, müssen wir jetzt zwanghaft dastehen, weil das ist ja auch ein bisschen Zeugnis unserer Zeit, wo alles dann sich doch auch verändert und dann kann auch eine Serie da eine ganz krasse, und das sind ja auch Schauspieler, die weggebrochen sind, wegen denen ich mitunter auch eingeschaltet habe. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, hier Kate Mara mal endlich wieder irgendwo in einer Rolle zu sehen, nachdem sie in anderen Serien ja nicht so lang zu sehen war.
Ohne Spoiler. Du hast es vorher schon gespoilert, Matthias. Du musst dich jetzt nicht zurücknehmen.
Ich glaube, das war nicht ich, aber egal.
Das ist 6 Jahre her. Das ist jetzt.
Ich wollte gerade sagen, der Zug ist abgefahren.
Die S-Bahn ist abgefahren.
Oh Mann, ey, das ist so düster, was hier teilweise rumkommt. Aber Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich war.
Also zweite Staffel Pose ist besser. Sie entfernt sich halt auch thematisch so von diesem ganzen von dieser Ballroom-Culture, geht mehr hin zu den Charakteren und ihrem Schmerz. Also alles, was außerhalb dieser Ballrooms passiert.
Und du hast trotzdem noch den vollen Ballroom-Power-Moment, wo, keine Ahnung, getanzt wird, über den Laufsteg gelaufen wird, wo unfassbar viele Trophäen eingesammelt werden. Also das ist eine meiner absoluten...
Wo kommen die ganzen Trophäen her?
Lieblingsszenen.
Jeder bekommt eine Trophäe.
Wo sie hier, ich weiß, glaube ich, Ende der ersten Staffel oder so, wo sie dann wirklich so ein Wägelchen mit sich rumziehen und die dann so festbinden, die ganzen. Und dann frage ich mich, wo stellen die denn die alle hin? Also wenn das jede Woche ist, da ist ja das Haus irgendwo.
Wo hat Elektra denn ihre Trophäen? 200 Millionen Trophäen stehen? Also,
die hat irgendwo eine Garage wahrscheinlich.
Die hat irgendwo ein Beachhouse von Meloni.
Die geben sie wieder zurück. Und
also ja, da würde ich Ryan Murphy gerne mal Stellung beziehen.
Okay, wir werden Ryan Murphy anfragen, ob er dazu Näheres sagen kann. In einem Satz, Leute, Pose.
Tens across the board.
Max, wie lange hast du das jetzt gerade vorbereitet?
es wollte aus mir raus wie ein Vulkan. Es ist jetzt
herausgebrodelt schon.
Also Max hebt für uns alle die weißen... wie nennt man die Täfelchen?
Wertungsschilder?
Wertungstafeln.
Wie viele Punkte waren das?
10.
10.
10 across the board. Also quasi jeder gibt eine 10.
I see.
Ja. I see. Ich habe Pose auch auf jeden Fall als eine meiner Lieblingsserien beim MuiPilot beherzt. Sagt man da beherzt?
Beherzt.
Ich hab auf das Herz geklickt.
Ich glaube, wenn du was beherzt hast, dann ist das ja was anderes.
Genau.
Ich wiederum habe euren Ratschlag beherzt und die Serie gesehen und kann mich seit 2 Wochen hier auch im Pose-Fieber nennen. Aber irgendwie ist das zu kurz, um die Serie richtig so zu verinnerlichen, glaube ich.
Alles. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über diese Serie geredet und ich glaube, wir könnten immer noch 20 Stunden weiterreden.
Man merkt auch richtig den Konflikt bei Andrea, wie sie nicht will, dass das Gespräch veräppt, aber sie weiß, was noch alles auf dem Zettel steht.
Ich habe hier Notizen und sie sind noch nie zu Ende.
Darf ich noch meine Lieblingsfolge nennen?
Ah, ja. Ja, Max, bitte hau raus.
Meine Lieblingsfolge ist in der zweiten Staffel, die 4. Folge. I never knew love like this before. Oh. Ich glaube, ich habe die letzten 5 Minuten dieser Folge schon 30 Mal gesehen. Und das ist eine der schönsten Folgen. Ja. Wäre ein viel zu großer Spoiler, darüber zu reden jetzt. Ja. Aber freut euch auf diese Folge. Packt Taschentücher ein.
So viele wie die Trophäen einpacken.
Ja.
Okay. Also Max, noch etwas, was unbedingt raus muss zu Pause.
Zu viel, aber ich werde es jetzt einfach machen.
Dann würde ich sagen, beschließen wir den Pose-Teil und gehen zu unserer nächsten Kategorie. Gehen zu unserer nächsten Kategorie, die auf unserem Zettel steht.
Echte Realness.
Genau, wir gehen nämlich von der Kategorie Realness zu einer Reality-Sendung. Und zwar Queer Eye. Wir reden nicht über Queer Eye for the Straight Guy. Das ist nämlich das Original von, ich glaube, 2002.
2003 bis 2007.
Oh ja, Max knows his stuff. Und wir reden über Queer Eye, das Netflix-Original, das jetzt bereits 4 Staffeln und ein Special hat.
Und es läuft erst seit letztem Jahr.
muss man dazu sagen.
Wie, das ist echt erst seit letztem
2000
Jahr?
Oder? 2018?
Ja, also 4 Staffeln und ein Special in 2 Jahren.
Ja,
quasi.
Okay, krass.
Und genau, das ist ein Remake von Queer Eye for the Straight Guy, macht aber einiges anders. Es ist eine Makeover-Serie, wo 5 Männer zu einer Person nach Hause kommen, da alles auf den Kopf stellen, weil sie die Wohnung umgestalten, weil sie die Person umgestalten.
Da darf ich übrigens den Serienmacher zitieren. Ja. Es ist keine Makeover-Show, sondern eine Make-Better-Show.
Eine Make-Better. Okay, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen falsch. Eine Make-Better-Show.
Sie machen das, also sie ändern nicht das Leben, die ändern die Person nicht, sondern sie versuchen das Leben ein bisschen zu verbessern.
Ja, das trifft es auf jeden Fall, weil vielleicht möchte Max erstmal ganz kurz was zu dem Original sagen, von dem er, wie ich gehört habe, sich eine ganze Folge angeguckt hat und etwas schockiert war.
Ich finde Queer Eye super, großartig. Und ich wollte natürlich zur Vorbereitung auf diesen Podcast auch das Original mal sehen. Queer Eye for the Straight Guy. Oh mein Gott, ist das schlimm.
Das ist Eurotrash.
Eurotrash, Techno-Musik, 40 Minuten Techno-Musik und da läuft so viel falsch. Also wenn man das Reboot kennt, ist es wirklich kompletter Kulturschock. Die sind so shady, diese Fab Five. Die machen sich lustig über ihre Protagonisten. Also es ist alles sehr strange. Vor allem irgendwie Food and Wine, also der Anthony des Originals, der zeigt dann den Protagonisten, wie man ordentlich Kaviar isst und welchen Champagner man trinken sollte. Das hat doch überhaupt nichts irgendwie fürs Leben jetzt für den zu tun. Und ich hatte am Ende der Folge nicht das Gefühl, als ob ich diesen Protagonisten irgendwie besser kennen würde als vorher. Mhm. Das hat so das komplette Gegenteil zu dem Reboot, wo es wirklich um die Menschen geht und ihre Geschichten. Hier geht's einfach, sie kommen rein, sagen, boah, ist deine Bude hässlich und boah, ist das unaufgeräumt.
Und wir sind schwul und deswegen machen wir jetzt alles anders.
Genau.
Und aber wie hat das dann so einen Kultstatus erlangt, wenn das so eine garstige Serie ist?
Es ist einfach diese Akzeptanz, dieses Annähern von schwulen Persönlichkeiten an Heteros.
Okay, einfach also das war damals schon bahnbrechend genug, um zu sagen, bam.
Das war so bahnbrechend, dass es mehrere Spin-Offs gab. Ja. Es gab unter anderem auch ein deutsches Spin-Off. Und jetzt haltet euch fest, der deutsche Titel, Schwul macht cool, die fabulösen vier.
Mich doch.
Die fabulösen vier. Die fabelhaften vier.
Die fabelhaften vier.
Nicht zu verwechseln mit den fantastischen vier mit Jessica Alba.
Ja, Schwul macht cool, die fabelhaften vier.
Ich dachte, du
bist jetzt von der Band. Naja, egal. Lief auf RTL 2.
Auf RTL, okay. Jetzt sind wir in den Untiefen gelandet. Wir wollen aber zu den queeren Höhen, auf die wir uns in diesem Podcast, in dieser Streamgestöber-Ausgabe besinnen. Queer Eye ist der Inbegriff von Herz. Wohingegen das Original, also ich habe keine ganze Folge durchgehalten, weil es mich ein bisschen geschmerzt hat auch. Vor allem hat mich halt geschmerzt, wie stigmatisiert das, ich sag mal ganz generell, wie was für Stigmata da aufgefahren werden. Und also nee, vor
allem laufende Stereotypen sind das eigentlich.
Genau, laufende Stereotypen von schwulen Männern oder wie sich die Gesellschaft damals einen schwulen Mann vorgestellt hat.
Alle der flippig, Kaviar, leicht feminin.
Auf jeden Fall, genau. Und das Queer Eye Remake ist sicher auch nicht fehlerfrei. Und ich habe auch den einen oder anderen Artikel schon gelesen, der durchaus ein bisschen Probleme hat und ankreidet, dass es nicht noch inklusiver ist, also dass es nicht noch queerer ist. Ist jetzt aber auch, also ich...
Sie bedienen halt alle so ein Schönheitsideal, das kann man auch schon ankreiden so ein bisschen, es könnte noch ein bisschen weitergehen.
Genau, Queer Eye ist für mich, wie ich gerade schon vorhin meinte, der Inbegriff von Herz, weil es, wie du schon meintest vorhin, Max, nicht darum geht, die Leute anders zu machen, sondern es geht darum, den Leuten zu zeigen, wie sie mit ihrem Leben mehr im Einklang sein können. Ja. Jetzt mal ganz banal gesagt, es geht meistens um Leute, die sich nur um andere Menschen kümmern und nicht um sich selber. Und dieses Stichwort Self-Love, Self-Care, Self-Worth, also das Kümmern um sich selber, wird absolut in den Fokus gestellt. Ja. Und das ist, glaube ich, generell was ein wichtiges Thema ist, weil es oft mit Egoismus gleichgesetzt wird, was aber erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun hat. So das Kümmern um sich selber ist natürlich wichtig, damit man sich erstmal über andere Leute kümmern kann. Und die neuen Fab Five, die bestehen aus Tan, Jonathan, Bobby Caramo und Anthony, die haben das auf jeden Fall, wie nennt man das, verinnerlicht.
Ja.
Und man kann, wenn man alles von Queer Eye geguckt hat, dann sieht man auch ganz schön deren Reise quasi, wie sie selber sich so ein bisschen verändern über...
Der Schnurrbart von Jonathan wird immer größer.
Das ist wahrscheinlich die größte Veränderung von allem, der Schnurrbart von Jonathan. Wie sie sich halt auch selber verändern und wie sie das einfach... am Anfang war es halt so das Prinzip der Show, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wirklich auch zu deren eigenem Prinzip wird, so ja, über die Staffeln hinweg.
Die bringen halt sehr viel von sich auch in diese Sendung rein. In dem Original glaube ich halt überhaupt nicht. Da geht es so darum, hier, oh, du kriegst einen neuen Haarschnitt, dann wird es dir schon besser gehen. Oder, deine Wohnung ist dreckig. Und hier geht es halt darum, die hinterfragen erstmal alles und reflektieren das auf ihre eigenen Geschichten. Und so kommt ein Dialog zustande mit den Protagonisten über ihre Lebenssituation. Es geht nicht nur um das Äußere, so hier, du brauchst schönere Tapete und du brauchst einen anderen Haarschnitt und noch irgendwie schönere Hose, sondern wie kann man dein Leben ein bisschen verändern?
Genau, und man, also die Momente von der Serie, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben sind, sind auch die, wo sich einer von den fünf wirklich öffnet gegenüber den Leuten und von sich was Privates erzählt. Wenn halt Bobby sich öffnet und von seinem Struggle erzählt, von der religiösen Familie, die ihn nicht akzeptiert hat und mit der Depression, mit der er zu kämpfen hatte. Und wenn Karamo halt erzählt, wie seine Sicht auf Polizeigewalt ist und wenn, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, weil es gibt so viele bewegende Momente in dieser Serie.
Es sind sehr viele große Themen, die angesprochen werden in der Serie, so Transphobie, Islamophobie, Homophobie, Polizeigewalt, also es wird unglaublich viel angesprochen, was Themen sind, die uns heute beschäftigen.
Genau, und es gibt oftmals den Vorwurf gegenüber, dass es sehr oberflächlich angeschnitten wird, weil das Thema kommt auf und dann wird kurz darüber geredet und dann geht's um die neue Frisur und um die neue...
Und die Avocado.
Und die Avocado, das Avocado-Brötchen von Anthony, das wirklich lecker aussieht, also ohne Mist. Aber dazu muss man halt sagen, dass so eine Realness, so eine Echtheit in diesen Gesprächen ist, dass du wirklich durch eine Minute schon das Gefühl hast, da wurde gerade was wirklich Wertvolles gesagt und was Wertvolles ausgetauscht. Und das macht, glaube ich, die Serie auch so gut, weil diese fünf, die Fab Five, einfach wirklich alle ein sehr großes, also mal mehr, mal weniger Gespür für die Menschen gegenüber haben, aber immer finden sie quasi diesen Anknüpfungspunkt. Ja. Habt ihr denn einen Liebling? Wer ist euer liebster Fab Five, Matthias? Hast du einen liebsten Fab
Five? Das ist so unfair, mir diese Frage zu stellen. Ich sitze die ganze Zeit eh nur da und schweig, weil ich gemerkt habe, ihr redet gerade, wie diese gesamte Serie aufeinander zubaut, aber sagt mir, oh, du brauchst eine Folge so und so und so zu schauen. Jetzt sitze ich hier, kenne fünf Folgen von dieser Serie und alles, was Andrea gesagt hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich jetzt diese Folgen gesehen habe und mir mal dachte, also viel gelernt über die habe ich nicht. Ich habe so ein paar Running Gags mitgekriegt, dass einer nicht immer Auto fahren will oder sowas und halt wirklich, also was habe ich jetzt geschaut, glaube Staffel 3, 3 Folge 3, Staffel 3 Folge 6, Staffel 2 Folge 1 und die allererste habe ich geschaut und noch irgendwas anderes aus der 1, also so jetzt wirklich nur so ganz kurze Einblicke in die Serie habe und alles, was Andrea irgendwie erzählt hat, kann ich mir jetzt beim Kopf irgendwie zusammenreimen und das geht in der Theorie für mich auch auf, aber so habe ich jetzt eher das Gefühl, ich bin doch eher Zeuge geworden von den doch recht oberflächlichen Begegnungen unter den Fab Five. Intensiver sind dann schon eher die Momente, die sie halt mit den Menschen haben, den sie besuchen, weil das waren ja teilweise wirklich bewegende Geschichten, auch wenn ich generell, das muss ich vielleicht auch einfach sagen, ich gucke wirklich gar kein Reality-Fernsehen. Das ist,
du musst also, dich nicht dafür schämen, so, Matthias.
Um Gottes Willen, nein, also so ich habe einfach da sehr wenig Zugang dafür. Es wirkt halt für mich alles dann doch immer zu einem gewissen Grad ausgestellt. Auch wenn ich es einfach interessant finde, weil ich einfach weiß, keine Ahnung, würde ich ja sonst nicht mitkriegen irgendwie, was da gerade so abgeht. Und man lernt ja oder man kriegt doch immer Dinge mit und sei es eben ein einfacher Trick, wie du deinen Avocado-Toast das nächste Mal gestaltest. Also so, das kann ja eben sowas ganz Triviales sein, aber eben auch, dass dann so zwischendrin was durchblitzt. So. Sie treten ja doch immer sehr cool und lässig auf und das sind für mich auch immer die oder die Szenen, wo mich am meisten gefesselt haben, wenn sie sitzen ja am Anfang im Auto und lesen dann irgendwie so kurz wie das Briefing bei Mission Impossible und in drei Sekunden zerstört sich die Nachricht oder so. Und dann gehen sie ja dahin und dringen ja erstmal in irgendeine Privatsphäre ein. Und das, also ich weiß nicht, das ist für mich immer ein unangenehmer, aber auch faszinierender Moment, weil sie es immer hinkriegen, so eine Situation, weil ich denke, oh Gott, jetzt fängt der Cringe an oder ich weiß es nicht, oder jetzt, das wäre mir selbst höchst unangenehm, dass sie einfach diese Herzlichkeit oder halt das Herz, was du vorhin schon beschrieben hast, da so rüberbringen und einfach einen Zugang zu einer Person finden, ohne sie zu beleidigen, zurechtzuweisen und auch das, was vorhin schon angeklungen ist, sie gehen ja nicht rein und korrigieren die Leben von Menschen, sondern sie geben ja eher so ein
Original schon.
Achso, ja, aber jetzt halt die neue Queer Eye-Serie. Also ich finde,
Sprungbrett ist ein gutes Stichwort.
Ja, ja, oder halt so jemand, der, also ich fand das interessant, da war ja jetzt dieser ein Vater, der jetzt mit seinen Kindern da allein lebt und ihnen halt nur Mikrowellenzeug und so zu essen gibt. Und da fällt ja gleich einer der ersten Sätze, er ist der beste Date der Welt, wenn die Welt nur aus Menschen wie ihm bestehen würde, dann wäre sie ein besserer Ort. Aber er kriegt halt das Essen nicht hin und ich weiß nicht was. Also so wo du einfach merkst, das sind sehr gute Menschen, die versuchen mit ihrem Alltag und den Herausforderungen und auch den Problemen, die sie haben, irgendwie umzugehen. Aber an irgendeinem Punkt, weiß nicht, fehlt einfach so ein bisschen der Anstoß. Vorhin ist schon das Wort einander gefallen. Wir haben es bei Walking Dead, haben sich die Menschen am Ende der Welt einander, was ich sehr stark immer wieder finde. Und bei Posts in den Menschen einander. Und irgendwie bringen die Fab Five dann auch manchmal für... Das sind ja jetzt keine Einzelgänger, die sie besuchen unbedingt, sondern die haben ja auch ihr soziales Umfeld. Aber trotzdem Ja, ich weiß nicht, das ist wie so eine Joker-Karte, die du einfach reinlegen kannst, weil du gerade irgendwie 4 Karten gesammelt hast, aber dir fehlt die 5. Und dann kommt einer der Fab Five und sagt dir irgendwie den Trick. Aber mein allergrößtes Problem bei egal was für Reality, und ich gucke ja eigentlich kein Reality, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das nicht gucke. Es ist halt immer nur eine Folge und ich denke mir immer, was passiert danach? Aber nicht im Sinne von, dass es mich wirklich beschäftigt, sondern ich denke halt immer, naja, und die gehen jetzt wieder. Und das ist halt super easy, wenn du eine Produktion im Rücken hast und halt das Finanzielle auch mitbringst, um halt mal schnell irgendwie eine Wohnung auszubauen. Oder ja, irgendwo stoße ich da immer an meine Grenzen und gucke da so
also ein Reality-Fernsehen. Der Ausschnitt, den du siehst, ist dir zu klein.
Ich erinnere mich, da gab es ja bei Böhmermann mal, wo er irgendwie diese Schwiegertochter gesucht, entlarvt hat, auch eine Sendung, die ich bis zu dem Zeitpunkt nie gesehen habe, aber habe dann diesen Böhmermann-Clip gesehen, der ja einerseits sehr amüsant war, wie er das so wirklich auskostet, diese Dinge, die da offensichtlich schieflaufen. Und das ist Queer Eye definitiv nicht. Also da habe ich das Gefühl, Queer Eye ist schon eine Serie, die auch dieses behauptete Herz nicht unbedingt nur behauptet, sondern durchaus irgendwo da drin zu sehen ist. Und ja, keine Ahnung, aber irgendwo stoße ich da am Ende wirklich auf meine Grenzen mit Reality-TV. Ich glaube, die Serie, die da, keine Ahnung, die mich da komplett fängt, die muss erst noch geschaffen werden. Ich glaube, mein liebstes Reality-TV ist die Serie Unreal, die quasi Reality-TV inszeniert und es ist einfach alles nur noch so Meta und du weißt am Ende gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich los. Ja.
Der Riesenhype ist Queer Eye ja aber definitiv nicht abzusprechen, auch wenn nicht jeder reinfindet. Ich habe sehr gut und sehr schnell reingefunden. Ich glaube, Max, du auch. Wie hast du denn den Hype wahrgenommen? Findest du ihn gerechtfertigt?
Also den Hype habe ich hauptsächlich so im Internet wahrgenommen, dass über jede Folge, über eine Folge von der Reality-TV in den US-Medien sehr viel berichtet wurde, die einzelnen Fab Five auf Instagram alle explodiert sind und jetzt schreiben sie alle irgendwie ihre Memoiren und Kochbücher. Also das ist bei den Original-Fab Five auch so gewesen, dass die da sehr erfolgreich durchwurden, aber heute kennt man, glaube ich, fast gar keinen mehr von denen. Ich kenne eigentlich von den Original Fab Five nur Carson Kressley, weil der ab und zu bei RuPaul's Drag Race irgendwie in der Jury sitzt.
Die kennt man nicht mehr, weil es damals noch kein Instagram gab.
Genau.
Weil die Fab Fives von heute, die haben natürlich alle jetzt Millionen von Follower bei Instagram und deren Fame wird sich dadurch auch noch weit über die Serie hinaustragen
lassen. Und die Original hatten eine MySpace-Page.
Genau, die hatten auch. Haben wir MySpace auch erwähnt in Streamgestöber. Dann würde ich jetzt langsam zum Ende kommen von Queer Eye. Eine wichtige Info für euch da draußen, weil deswegen reden wir heute eigentlich auch über Queer Eye. Seit dem 1.11. gibt es das Japan-Special zu sehen, wo die Fab Five mal eben nach Japan rüberfliegen und dort ihre Sache machen, wie sie sie immer machen.
Nur auf Japanisch mit englischen und deutschen Untertiteln.
Was ich absolut großartig finde.
Liebe kennt keine Sprachbarrieren.
Oh. Nicht bei Queer Eye. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss von Queer Eye. Max darf auf jeden Fall jetzt noch schnell seine 1 bis 3 Lieblingsfolgen nennen. Je nachdem, wie viel du nennen möchtest.
Ich glaube, ich nehme die 3. Folge der 3. Staffel. Jones Barbecue geht um zwei afroamerikanische Schwestern, die eine Grillhütte irgendwie betreiben und aber so betriebsblind halt schon sind, dass sie sich nicht um sich selbst kümmern. Sie kümmern sich um ihr Business, was sie übernommen haben von ihrem Vater, aber haben sich selbst so ein bisschen vergessen. Dann gibt es diesen einen Moment, eine von den Schwestern hat sehr schlechte Zahnhygiene und bekommt eine neue Prothese und neue Zähne. Und das erste Mal, wenn sie in diesen Spiegel blickt und die Fab Five und sie und alle fangen nur an zu weinen, weil sie so glücklich ist, das erste Mal lächeln zu können seit Jahren. Das ist so der Moment gewesen.
Man merkt auch vorher schon bei ihr, also es geht nicht darum, dass sie jetzt plötzlich besser aussieht oder so. Nein. Man merkt einfach, es geht halt um ihr eigenes Gefühl von sich selber.
Wieder lächeln zu können.
Genau, weil sie, man merkt auch vorher in der Folge, dass sie halt versucht, ihre Zähne nicht zu zeigen, dass sie sich unwohl fühlt und sie geben ihr halt die Möglichkeit, sich wieder mit sich selber wohlzufühlen.
Dass sie Selbstvertrauen wieder bekommt.
Genau. Hm.
Das ist auch so eine inspirierende Folge im Sinne von, wie leicht es eigentlich ist, den Traum zu vergrößern, wenn man diesen einen Schritt tut irgendwie. Also das fand ich so faszinierend, wie sie ihr Geschäft da aufbauen und super beliebt, erfolgreich, weiß nicht was sind, aber halt dieser eine Gedanke, das ein bisschen zu vergrößern gefehlt hat.
Andrea, hast du denn eine Lieblingsfolge?
Ja, Max, ich habe eine Lieblingsfolge. Und zwar ist das die 1. Folge der 2. Staffel, die heißt God Bless Gay. Und da geht's um Mama Tammy.
In der Kleinstadt Gay.
In der Kleinstadt Gay übrigens, das ist kein Scherz. Mama Tammy möchte das Community Center ausbauen bzw. beleben. Sie möchte einfach, dass es noch besser wird für die Community, die sie da quasi um sich geschart hat. Und in dieser Folge geht es aber nicht nur um sie, obwohl sie im Fokus steht, geht es auch um ihren schwulen Sohn, der sich sehr unsicher fühlt mit seinem Coming Out gegenüber dieser kleinen Gemeinde. Und wie halt in dieser Folge die Annäherung ganz, ganz schön und überhaupt nicht aufdringlich, ja, meiner Meinung nach inszeniert ist. Also man muss natürlich von der Inszenierung reden, weil da laufen Kameras und da sagt sich ja mal jemand, stell dich mal ein bisschen darüber und stell dich mal ein bisschen darüber und nee, wir nehmen das Take, wo du so geheult hast und so. Aber diese Echtheit von diesen Gefühlen von dem Sohn und von der Mutter und den Leuten in dem Community Center hat mich so wahnsinnig bewegt.
Der war so isoliert sein Leben lang. Da ja, fragen sie ihn auch einmal so, wie viele Schwule gibt es denn hier in der Stadt? Und dann sagt er, so, zwei von denen ich weiß und ich bin einer davon. So, ja. Also er ist sehr isoliert und seine Mutter ist ja so diese Herzlichkeit in Person und wie das dann am Ende alles zusammenführt, dass er aufgenommen wird und diese ganze...
Könnte man nicht besser schreiben, wenn es scripted wäre.
Nur das Leben schreibt die schönsten Geschichten.
Das ist das perfekte Fazit für Queer Eye, würde ich sagen.
Und probiert den den Nudelsalat von Mama Tammy aus. Der ist sehr lecker.
Hast du den schon gekocht?
Ja, das ist das einzige Rezept, was ich mal nachgemacht habe. Ich habe kein Avocado-Brötchen gemacht, ich habe Nudelsalat gemacht.
Du hast quasi nie ein Rezept von Anthony nachgemacht, sondern nur das von Mama Tammy?
Ja. Extra viel Mayo. Kein Zutat.
Auch ein Fazit für Queer Eye. Genau.
Was, extra viel Mayo?
Ihr habt es gehört, extra viel Mayo. Das kann ich nur unterstreichen.
Man muss sich nicht schämen.
Für Mayo erst recht nicht.
Wir kommen zum letzten Punkt von Streamgestöber, Ausgabe Nummer 3. Und zwar wollen wir euch unsere liebsten queeren Serien-Highlights mitgeben für euer Wochenende, für euer Queer-Streaming-Wochenende. Und ich würde einfach mal anfangen mit Matthias. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, Moment, ich packe das gerade mal hier aus. Mein Streaming-Tipp, der virtuelle, den ihr auf Sky Ticket streamen könnt, ist Looking. Ich habe sie ja vorhin ganz kurz schon erwähnt, diese kleine, super tolle HBO-Serie, die da von Andrew Hay ist. Das ist vielleicht ein Filmemacher, den ihr aus dem Film oder von dem Film Weekend kennen könntet. Das war schon eine queere Liebesgeschichte und der war auch hier auf der Berlinale mit 45 Years. Das war jetzt hier eher ein Drama über ein Ehepaar im hohen Alter und also so ein Film, was ich sagen will, ein Filmemacher, den ich sehr interessant finde und dann natürlich auch gespannt war, wie es seine Serie, die Max vorhin Girls with Boys oder so.
Girls with Boys,
ja. Genau, Girls with Boys beschrieben hat. Die lief auf HBO für 2 Staffeln, ist jetzt bei Sky Ticket und hat auch einen abschließenden Film erhalten, weil die Serie an sich nie zu Ende gegangen ist, sondern dann sehr plötzlich zu Ende war. Und sie erzählt eben von einer Gruppe von Freunden, die in San Francisco leben, was ja auch irgendwie so eine Hochburg für das Queere ist. So da kann jeder, also da gibt es nicht mehr so diese grundlegenden Probleme, wie wir sie zum Beispiel heute in Pose hatten, dass jemand da groß aus der Gesellschaft ausgestoßen wird, sondern da ist das einfach normal, da leben die Menschen so. Und das ist auch irgendwie das Schöne, du tauchst da einfach ein in den Alltag der Freunde und erlebst mal verschiedene Episoden, wie sie versuchen zusammenzukommen, dann was mal einer alleine irgendwie so macht, ja, ich weiß nicht, einfach ein das Erleben, wie das ist, es ist schön, es ist tragisch, es ist auch hat diesen schönen Independent-Vibe, was die Bilder angeht, was den Einsatz der Musik angeht. Also eine HBO-Serie, die ich damals wirklich super gern gesehen habe, als sie ausgestrahlt wurde, auch so zusammen mit Girls und Looking war das für mich so der perfekte kleine Abend. Das möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr Zeit habt, das zu schauen. Es sind ja auch nur 2 Staffeln, eine halbe Stunde dauern die Episoden ungefähr.
Max, was für einen queeren Streaming-Tipp hast du denn mitgebracht?
Ja, wo Matthias gerade schon San Francisco erwähnt hat. Mhm. Meine Serie spielt auch in San Francisco, nur mit weniger Bärten. Stadtgeschichten auf Netflix ist eine Fortsetzung, also ist eine Buchverfilmung, eine Fortsetzung von mehreren Miniserien, die aus den 90ern und frühen 2000ern sind. Mit Laura Linney und Ellen Page unter anderem auch. Und die ist halt so wie Sense8, so ein Fest der Liebe. Das ist einfach sehr herzlich. Es geht um eine Wohngemeinschaft, wo diese ganze Community irgendwie zusammenführt. Und alles ist schrill und bunt. Und es werden sehr viele aktuelle Themen der Community mit bedacht. Ist manchmal ein bisschen unfokussiert, die Serie, und leidet an schwachen Millennial-Figuren, weil die einfach nicht sehr interessant sind. Millennials sind nicht interessant. Aber es gibt halt so eine wirkliche Standout-Folge, wo so die Origin-Story einer Transfrau in den 60ern. Und das ist, die ist wirklich sehr bewegend, die Folge. Also die ganze Serie kann ich nur ans Herz legen. Die Miniserien habe ich noch nicht gesehen, aber diese Serie auf jeden Fall, die neue.
Genau, ihr habt es gehört, Stadtgeschichten auf Netflix. Ich habe gerade geguckt, bei Muipilot hat das eine 7,1. Das bedeutet, da gibt es wahrscheinlich durchaus Schwächen, aber sehr solide und ein Tipp von uns. Ich habe einen Tipp mitgebracht von Amazon Prime, und zwar One Mississippi von und mit Tig Notaro. Eine ganz, ganz wundervolle queere Künstlerin, die auch sehr viel Comedy macht und eine fantastische Schauspielerin
Kennt
ist.
Kennt ihr aus Star Trek Discoveries?
Star Trek.
Unter anderem. Ja. genau, Tig Notaro spielt eben eine Frau, die nach Hause kommt, weil ihre Mutter gestorben ist, und dann entfalten sich da ein bisschen absurde Sachen teilweise. Sie hat sehr absurde Gedanken, die dann bildlich dargestellt werden. Und es ist aber auch wirklich eine sehr, sehr bewegende und auch eine Familiengeschichte teilweise. Ich kann das euch nur absolut ans Herz legen. Die zweite Staffel ist nichts für schwache Nerven. Mehr sage ich dazu auch gar nicht, weil ich niemanden spoilern möchte.
Alle Serien, die wir haben, sind sehr emotional.
Heute ist Emotion.
Taschen Duralam.
Wir kommen dann zu unserem Ende, und vermutlich, wir können ja hier schon ein bisschen spoilern für nächste Woche, werden wir über The King bei Netflix reden. Wenn ihr den schon gesehen habt, wenn ihr dazu eine Meinung habt, her damit. Schickt uns eure Sprachnachricht bei WhatsApp, bei Telegram, bei beidem, bei einem, wie auch immer. Ihr könnt auch eine Audiodatei an podcast@muipilot.de schicken, was auch immer euch am liebsten ist. Wir wollen eure Meinung hören, nicht nur zu The King, sondern auch zu allen anderen Streaming-Themen, die euch bewegen, die das Internet bewegen, die ihr heute gehört habt. Wir nehmen eure Sprachnachrichten sehr, sehr gern mit in unseren Podcast auf und beantworten auch eure Fragen. Matthias, Max, wo kann man euch außerhalb dieses Podcasts lesen?
Ihr könnt mich auf Moviepilot lesen. Da schreibe ich als Bibelbrooks mit 2e über ganz viele verschiedene Dinge, am liebsten Star Wars. Und auf Twitter könnt ihr mir folgen als Bibelbrooks mit 3e. Und das ist super weird, das in diesem Podcast sozusagen.
Max. Genau. Also außerhalb dieser Podcast-Extravaganz von heute, findet ihr mich bei moviepilot.de und auf Twitter unter Wieselmax.
Mich findet ihr bei Muipilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, und bei Twitter unter Andrea Voega. Das ist auch mein Name, das ist leicht zu merken, da gibt es keine Extravaganz. Genau, damit sind wir am Ende. Wir bedanken uns wahnsinnig herzlich, dass ihr diese Ausgabe von Streamgestöber gehört habt. Schickt uns eure Sprachnachrichten, und wir sagen tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet und sowieso alles Weitere, erfährt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.